Ja, schön. War das ein toller Lobgesang. Ich habe phasenweise meine Stimme mal geschont und die Augen einfach zugemacht und es war nur ein Genuss, Frauen in Gemeinschaft singen zu hören. Einfach herrlich. Ganz toll. Ja, herzlich willkommen alle miteinander. So viele. Ich muss mal richtig mal hier eine Runde machen. Das ist nicht immer nur der Mittelteil. Ja, es sind viele da. Schön. Ja, Bärbel verteilt noch Bibeln. Gut, es sieht so aus, dass ich seit längerer Zeit, und ich glaube, es sind sogar schon über 3 Monate, weiß, dass ich hier dran bin, heute ne, zu reden. Und ich habe mich gefragt, Jesus, was hast du für uns? Was willst du, dass die Frauen hören, dass wir hören? Was sollen wir von dir lernen? Und mir kam so in den Sinn der Lobgesang der Maria. Und da konnte ich erstmal so nicht viel mit anfangen. Ich habe dann angefangen, das zu lesen. Und ja, es hat sich so Stück für Stück entwickelt. Es war unheimlich zähflüssig, weil ich dann auch festgestellt habe, dass diese ganzen Geschehnisse, die vor diesem Lobgesang der Maria in der Bibel erwähnt werden, in Lukas 1, eigentlich alle so eng damit verknüpft sind, dass ich gedacht habe, oh Jesus, wo soll ich denn anfangen? Und ja, ihr könnt euch vorstellen, eine Menge von Text und was will er? Was will er uns damit sagen? Das war so meine Frage. Und es war diesmal eine echte Schwergeburt. So extrem habe ich das noch nicht erlebt. Und ich freue mich aber, dass er es vollendet hat. Das ist schön. Und ja, dabei geht es, wenn ich schon von Schwergeburt spreche, es geht in diesem Ganzen ja auch um Geburten, gleich 2. Und dann lasst uns jetzt mal so richtig alle schön schwanger werden. So. So, die 2 Frauen, von denen da berichtet wird, die ein Kind erwarten, das sind Elisabeth und Maria, wie ihr ja sicherlich kennt. Und ich muss mal eben hier meine Notizen sortieren. Für beide war es das erste Kind und für beide war es eine ungewöhnliche Schwangerschaft. Elisabeth war unfruchtbar und eigentlich auch schon viel zu alt, um ein Kind zu bekommen. Und wie oft muss Elisabeth wohl gebetet haben, Gott, schenk uns doch ein Kind. Damals verfehlte eine kinderlose Frau auch noch gänzlich ihren Lebenssinn und es lagen außerdem noch Schmach und Schande auf einer Frau, die keine Kinder geboren hat. Und so war es auch bei Elisabeth. Doch dann geschah das Unglaubliche. Ein Engel Gottes kündigte ihrem Mann Zacharias ein Kind an und Elisabeth wurde schwanger. Maria hingegen war noch sehr jung, vermutlich noch ein Teenager und mit Josef verlobt aus dem Haus Davids. Ganz besonders waren auch die Umstände, die uns von Maria erzählt werden. Auch ihr wurde von dem Engel Gabriel die Geburt eines Sohnes angekündigt. Stellt euch das einmal vor. Ihr seid mit euren alltäglichen Arbeiten beschäftigt, wie Zacharias, der auf seiner Arbeit war, oder ihr seid im Haus und verrichtet eure alltäglichen Aufgaben, eure häuslichen Arbeiten wie Maria und plötzlich kommt dann ein Engel herein. Und dann redet er noch und dann bringt er noch eine Botschaft von Gott. Was würde da in so einem Moment bei euch vor sich gehen? Stellt euch das vor. Angst? Ehrfurcht? Verdacht auf Halluzinationen? Oder Verunsicherung? Sprachlosigkeit? Unglaube? Gelähmtheit? Hilflosigkeit? Sehen wir uns mal kurz Zacharias Reaktion an. Obwohl seine Frau und er sehr fromm waren und untadelig vor Gott lebten, so steht es im Wort, war es für Zacharias unvorstellbar, dass seine Frau noch von ihm schwanger werden sollte. Offensichtlich war seine Hoffnung bereits versiegt, da sie ja beide schon alt waren und sie hatten schon so lange auf ein Kind gehofft, aber jetzt war da nichts mehr zu machen, auch rein biologisch nicht. Also reagierte Zacharias mit Unglauben und Zweifel, was der Engel auch in Lukas 1, Vers 20 deutlich bestätigt. Dort steht, und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Kennt ihr Situationen aus eurem Leben, wo ihr euch sehnlichst etwas erhofft, betet, wartet und nichts geschieht? Wie reagiert ihr darauf? Vertraut, hofft und glaubt ihr Gott weiterhin, auch wenn es im Gegensatz zu aller logischen und realen Einschätzung steht? Oder schleicht sich Unglaube und Zweifel ein? In Hebräer 10, Vers 35 und 36 heißt es, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. So lasst uns gegenseitig auch dazu ermutigen, unablässig in allen Dingen Gott zu vertrauen. Und ich fand das so schön, wie Laura das eben auch gebetet hatte. Ich habe immer nur da gesessen und gedacht, ja, ja, genau, das ist es. Gott vertrauen, ihm glauben. Ja, schauen wir uns nochmal Maria an. Maria oder auch hebräisch Mirjam bedeutet Bitterkeit und Betrübnis. Das war damals ein recht häufig vertretener Name vieler Mädchen und Frauen in Israel. Sie war ein ganz normales jüdisches Mädchen, das aus Nazareth in Galiläa stammte, einer unbedeutenden Stadt, etwa 90 Kilometer nördlich von Jerusalem, die im Alten Testament noch nicht einmal erwähnt wird. Maria war, wie gesagt, mit Josef verheiratet, einem Mann aus dem Hause Davids. Verlobt, ganz wichtig. Und sie hatte offensichtlich schon als Kind durch das Leben um sie herum und durch ihre Eltern alles Wichtige über ihre Religion erfahren. Meist erzählte der Vater die Geschichten von Gott und brachte ihnen die Gebote und Lehren bei. Auch mussten Kinder damals schon bei der Arbeit mithelfen. Arbeiten auf dem Feld oder im Haus gehörten damals zu ihren Pflichten. Ja, so also lebte Maria, als unvorhergesehen der Engel Gabriel zu ihr hereinkommt. Er kommt plötzlich in ihr Haus und unerwartet mitten in ihr alltägliches Tun. Sie sieht den Engel und hört Folgendes. Lukas 1, Vers 28 bis 31. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Maria reagierte hierauf ganz natürlich menschlich. Sie hatte Angst und musste das Gehörte erst einmal sacken lassen. Sie musste erst mal kurz darüber nachdenken, welche Bedeutung dieser Gruß für sie hatte. Sie, ein einfaches Mädchen vom Lande, begnadigt, gesegnet unter den Frauen. Und dann wollte Gott noch mit ihr sein? Was hatte das wohl zu bedeuten? Aber der Engel sieht sie an und geht gleich auf sie ein und überbringt seine restliche Botschaft in Vers 30 bis 33. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der Herr ist Rettung oder Heiland, heißt es. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Wow. Was für eine Botschaft bekommt Maria hier zu hören. Sie muss die heiligen Schriften ihres Volkes sehr gut gekannt haben, die mit den Verheißungen Gottes bestückt waren, denn sie zeigt unbedingtes Vertrauen zu diesem treuen Gott und Maria zweifelt nicht an dieser erhabenen göttlichen Mitteilung. Das werden wir auch an ihrer Reaktion ganz am Ende ihres Gespräches mit dem Engel noch genauer sehen. Ihr war bewusst, dass sie hier persönliche Gnade bei Gott gefunden hatte, dass Gott mit ihr sein würde und dass sie unter allen Frauen gesegnet wäre, weil Gott sie erwählt hatte. Aber wie konnte es sein, dass das kommende Kind David zum Vorfahren haben sollte und gleichzeitig Sohn des Höchsten genannt werden sollte? Das wiederum verstand Maria nicht und stellte eine ganz sachliche Frage an den Engel. In Vers 34 steht: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Sie glaubte den Worten des Engels, aber wollte eine Erklärung. Nach jüdischer Sitte hatte sie ja auch noch keinen geschlechtlichen Umgang mit ihrem Verlobten Josef. Und in Vers 34 bis 37 antwortet der Engel und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren oder gezeugt wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria sollte durch Gottes Erwählung ein Gefäß, ein Körper zum göttlichen Gebrauch werden. Als Empfängerin von Gottes Gnade, als Erwählte unter den Frauen, wurde sie dadurch gesegnet, dass sie den Retter der Welt in diese Welt hineingebären sollte. Hier sehen wir Gottes souveränen Plan, den er für Marias Leben hatte. Und einen ebenfalls souveränen Plan hat Gott auch für jede einzelne von uns. Glauben wir das? Jesus aber sollte groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wollte ihm den Thron seines Vaters David geben. Er sollte über das Haus Jakobs regieren in Ewigkeit und sein Reich, seine Königsherrschaft sollte kein Ende haben. Stellt euch das einmal vor, der allmächtige Gott, dem kein Ding unmöglich ist, der Eva ohne die Hilfe einer Frau schuf, kündigt hier an, dass Jesus ohne die Hilfe eines Mannes geboren werden wird. Durch die Kraft und das direkte Wirken des Heiligen Geistes wurde in Maria eine Empfängnis bewirkt. Und so nahm Gott selbst auch menschliche Natur an, um dann als Baby Jesus in diese Welt zu kommen. Also ganz Mensch und wahrer Gott. Dieses Ereignis ist in der Geschichte beispiellos. Lässt uns das, was dort geschehen ist, nicht ehrfürchtig staunen? Und wie reagierte Maria? In Vers 38, Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ihre anfängliche Verunsicherung hatte sich verwandelt, nachdem sie erfahren hatte, dass Gott in dem Kind den lang ersehnten Messias in diese Welt bringen würde. Und sie hatte erkannt, dass sie ein unbedeutendes Gefäß ist, das nur durch Gottes Gnade in diese besondere Aufgabe gestellt wurde. Obwohl es auch Nachteile für ihr eigenes Leben mit sich bringen konnte, gibt sie sich voll Demut dem Willen Gottes hin. Und dieses Wort Demut, das benutzen wir oft so selbstverständlich. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es auch gut, sich nochmal anzugucken, was Demut eigentlich ist. Zunächst können wir erstmal sagen, was es nicht ist. Und das ist nämlich das Gegenteil von Hochmut. Der Hochmütige hält mehr von sich, als er in Wirklichkeit ist. Demut ist allerdings auch nicht ein sich kleiner machen, als man ist, sondern sie ist das konsequente Bekenntnis zur eigenen Nichtigkeit und Unwürdigkeit vor Gott. Die Demut ist sozusagen eine Art Aufrichtigkeit, also ein Stehen in der Wahrheit. Man nimmt die Stellung ein, die man vor Gott hat. In Römer 7, Vers 18 heißt es, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Dem aber, der seine Nichtigkeit nicht einsieht und anerkennt, dem kann Gott auch nicht alles werden. Wenn wir wie Maria Gottes Wort vertrauen und wünschen, dass er uns alles wird, sodass wir erleben, was seine Verheißungen uns sagen, dann tun wir gut daran, die rechte Stellung vor Gott einzunehmen, in Demut. Und das gilt dann auch im Miteinander mit anderen Menschen. Wenn wir vor Gott bekennen, dass wir nichtig sind, was passiert dann, wenn uns Menschen demütigen oder uns wie ein Nichts behandeln? Stehen wir dann zu dieser Wahrheit unserer Nichtigkeit oder begehren wir auf? Gehen wir zum Angriff über oder beugen wir uns der Wahrheit und schweigen? Kennt ihr das Gefühl, wenn euch diese Haltung hochkocht, die sich voll Stolz aufbäumt, wo man sich fragt, auf was eigentlich sollte man stolz sein, aber und sagt, du nicht, ich bin besser. Ich weiß es besser und ich kann es auch besser. Und das ist der alte Mensch, das ist das pure Fleisch, das sich gegen die Wahrheit stellt. In Philipper 2, Vers 3 heißt es, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Oder 1. Petrus 5, Vers 5, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und das sehen wir auch bei Maria. Denn wenn wir das eigene suchen, dann suchen wir nicht die Sache Christi. Und Jesus kann uns nicht alles werden. In Galater 5, Vers 25 und 26 heißt es, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Und diese fleischlichen Auswirkungen, die können wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes unterbinden und dann wird auch die Frucht des Geistes sichtbar. Und das wissen wir alle, das steht auch in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut oder Demut, Selbstbeherrschung. Ja, und diese Demut ist etwas Kostbares. Sie ist eine Haltung, eine Milde, die sich jedem Angriff geduldig unterwirft und keine Vergeltung sucht. Sie bedeutet zum einen, dass man sich Gottes Willen unterwirft, wie es in Kolosser 3, Vers 12 heißt. Und er möchte gerne, dass wir Demut lernen, sagt Jesus ja auch. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Zweitens heißt es Belehrbarkeit, dass man sich belehren lässt. In Jakobus 1, Vers 21 steht das. Und drittens Rücksicht auf andere nehmen. Das steht in Epheser 4, Vers 2. Und das beinhaltet letztendlich alle Lebensbereiche, ob es in der Familie ist, in der Ehe, in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde. Und ich wünsche das für uns alle, und ich weiß, dass ich es nötig habe, dass der in uns wohnende Heilige Geist uns die Kraft gibt, diese Demut, diese Milde und diese Sanftmut in allen unseren Lebensbereichen besser leben zu können. Doch kommen wir mal zurück zu Maria. Was tut sie, nachdem sie der Engel verlassen hat? Maria machte sich nach dieser Botschaft rasch auf zu Elisabeth. Sie hatte es eilig. Und das ist auch nur allzu verständlich, denn schließlich teilten sie ja ein ähnlich gewirktes Schicksal. Außerdem hatte Maria dort erstens die Möglichkeit, die Engelsbotschaft mit eigenen Augen zu sehen. Zweitens war Elisabeth ja auch durch besondere Umstände schwanger geworden. Drittens war sie schon im 6. Monat schwanger und konnte Maria bestimmt erzählen, wie sich ihr Leben dadurch verändert hatte. Und viertens war Elisabeth eine alte, fromme Jüdin, die Ehefrau des Priesters Zacharias, die auch Lebens- und Glaubenserfahrung hatte. Wir lesen in Vers 39 bis 45. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Maria sucht hier die gleichgesinnte, reife Verwandte und wir sehen später auch, welch ein Segen Gott dort hineinschenkt. Er offenbart sich in dieser Zweisamkeit und es entsteht Freude und Lob bei beiden. So ist es auch für uns ein besonderer Segen, wenn wir einander suchen und besuchen. Wenn sich zum Beispiel die jungen Frauen wie Maria aufmachen, um mit den älteren, reifen Frauen Austausch zu haben und die Älteren sich auch für Glaubensgespräche, Gebet oder sonstige Gemeinschaft anbieten. In Matthäus 18 heißt es, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und in Psalm 133, Vers 1 heißt es, siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder oder Schwestern in Eintracht beisammen sind. Und Vers 3, denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Wenn wir als Schwestern in dieser Eintracht des Geistes zusammenkommen, haben auch wir viel segensreiche Gemeinschaft, Freude und Reifen mit und aneinander. In Vers 41 bis 43 geschieht etwas sehr Außergewöhnliches. Das Kind von Maria, Johannes, hüpft im Bauch der Mutter, als diese den Gruß Marias hört und im gleichen Moment wird Maria mit Heiligen Geist erfüllt und bricht vor Freude in Lob aus. Wen lobt sie hier? Es ist kein Lob auf Maria, sondern sie lobt das Kind in Marias Bauch. Vers 43 zeigt das. Das Kind ist noch nicht sichtbar, aber der Heilige Geist offenbart und gibt Elisabeth Zuversicht, dass dies Kind der lang ersehnte Messias sein würde. Und da sie ihn lobt, können wir in 1. Korinther 12, Vers 3 lesen, es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Und hier lobte Elisabeth das Kind als ihren Herrn und verstand auch, was die Reaktion ihres eigenen Kindes bedeutete. Denn am Anfang in Vers 15 wird bereits angekündigt, dass Johannes schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden sollte. All dies muss dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben werden. Dann spricht Maria einen Satz, der auch für uns wesentlich ist. Elisabeth spricht einen Satz, der für uns wesentlich ist. Und sie sagt zu Maria, und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Es fällt auf, dass Elisabeth hier Maria nicht direkt anspricht, sondern diese Worte in verallgemeinernder Form ausspricht. Auf diese Weise können diese Worte auch alle Menschen ansprechen, die diese Worte lesen oder hören. Letztendlich ist jede Person glückselig, die glaubt, dass sich erfüllt, was der Herr ihr gesagt hat. Glückselig bin auch ich, wenn ich glaube, dass sich erfüllt, was Gott mir sagt. Auch ich bin zu beglückwünschen, wenn ich glaube und vertraue, dass Gottes Wort in Erfüllung geht und vollendet wird. All diese gewaltigen Erlebnisse, die Maria mit eigenen Augen gesehen und gehört hatte, waren im wahrsten Sinne durch den allmächtigen Gott ins Leben gerufen und in der Kraft des Heiligen Geistes offenbart worden. Denn er ist sich ihr in seiner Größe und Güte, hatte er sich zugewandt. Und sie war zutiefst davon überzeugt, dass Gott sie in ihrer Niedrigkeit und Schwachheit und ungeachtet all ihrer persönlichen Nachteile gebrauchen konnte. Durch ihr bedingungsloses Gottvertrauen überwindet Maria die Ängste vor dem möglichen gesellschaftlichen und familiären Verlust ihres Ansehens. In dem Gott ihres Volkes, der sich als der immer Stärkere, als der Gott der Geschichte und des Lebens erwiesen hat, erkennt sie den, der auch das volle Vertrauen und die Hingabe ihres Lebens verdient. Dieses Vertrauen auf den heiligen, lebendigen Gott erhebt ihren Blick über ihre persönliche Situation hinaus auf den Allmächtigen. Und voller Freude und von ganzem Herzen lobt sie Gott. Ich habe dann mal nachgesehen, was Lob eigentlich bedeutet. Und das hebräische Wort Yada für loben hat die Bedeutung von bekennen und bejahen. Und in dem griechischen Wort Doxa sein oder so ähnlich, heißt es loben, preisen, ehren und ist das Wort für Herrlichkeit, Ehre, Pracht und Macht. Diese Worte sind darin enthalten. Das Lob, das ist die Antwort der Schöpfung und vor allem des Menschen auf alles, was Gott zur Erschaffung, Erhaltung und Erlösung der Welt getan hat, und geht von der Anbetung seiner Person in Dank über. Wie sieht denn das bei uns aus? Wir haben Gott erkannt, weil Jesus, Gottes Wort, zu uns in diese Welt gekommen ist. Lukas 19, Vers 10 sagt: Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Als wiedergeborene Christen sind auch wir erwählte Gefäße und Berufene. Nicht durch fromme Anstrengung oder Leistung, kein Werk und keine Askese, sondern es geschieht etwas mit uns selber, das seine Wurzel in Gottes Handeln hat, in seiner Güte und Liebe, durch den Heiligen Geist. Es geschieht in uns und führt doch von uns weg zum Lobpreis Gottes. Deshalb können wir auch nicht anders als Gott von ganzem Herzen loben und anbeten. Auch unsere Seele erhebt den Herrn und unser Geist freut sich über Jesus, unseren Retter, wie Maria das ab Vers 46 bis 55 dann weiter bekennt. Dort steht: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Wir sehen hier, dass Marias Herz und Sinn vom Wort Gottes erfüllt war, denn sie wiederholt auch Aussagen aus Hannas Gebet in 1. Samuel 2, Vers 1 und so weiter. In Vers 47 und 48 nennt Maria Gott ihren Retter, der ihre Niedrigkeit angesehen hat. Sie hatte das Bewusstsein, dass ihre einzige Hoffnung auf Errettung auf der Gnade Gottes basiert, weil sie ihre unwürdige Stellung vor der Heiligkeit Gottes erkannt hatte. Gleichzeitig war sie auch glückselig zu preisen, oder wie es im Alten Testament heißt, auch wohl dem, weil sie eine fromme Frau war, die Gottes Gesetz gehorsam war und ihm allein vertraute. Und diese Eigenschaften hatte Gott in ihr gesehen, einer einfachen jungen Jüdin, und große Dinge an ihr getan. Maria wird seine Dienerin und darf an seinen Wundern teilhaben, den Retter der Menschheit in diese Welt zu bringen. Und dadurch wird ihr auch tiefer bewusst, welche Barmherzigkeit ihr und so auch ihrem Volk gewährt wurde. Sie lobt die Allmacht Gottes und die Heiligkeit seines Namens. In Vers 51 bis 53 spricht Maria nur von dem, was Gott in seiner Allmacht tut. Und diese Dinge sehen wir auch in der Geschichte Israels. Er tut Mächtiges. Er zerstreut Hochmütige. Er bricht den Stolz der Mächtigen. Er erhöht Niedrige. Er sättigt Hungrige. Er schickt Reiche leer fort. Er ist es, nicht wir. Und am Ende ihres Lobes kommt Maria wieder zurück zu Gottes Barmherzigkeit gegenüber seinem Volk. Denn er denkt an seine Verheißung. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus ist derselbe, gestern und heute und auch in Ewigkeit. Maria hat dem Wort geglaubt, ist in Demut gehorsam gewesen und hat sich Gottes Plan für ihr Leben hingegeben. Dann erkannte sie, dass dieser Plan weit über ihr Leben hinausgeht. Sie sollte dieses Kind in die Welt hineinbringen, dass Jesus, der verheißene Messias, der Retter für ihr Volk und die ganze Menschheit sein würde. Das verdiente ihre ganze Hingabe und führte sie schließlich zum Lob Gottes. Für uns, die wir Jesus als Retter und Herrn angenommen haben, ist das auch ein schönes Bild für unser Leben. Gott hat seinen Heiligen Geist in uns gegeben, er wohnt in uns und auch wir haben etwas in diese Welt zu bringen, nämlich die Herrlichkeit und Liebe Gottes durch das Evangelium. Dazu ermutigt Gott uns. Und ich freue mich, dass der Frauenchor in den nächsten Wochen die Liebe Gottes durch Lob und Gemeinschaft zu den alten Menschen im Altenheim bringen möchte. Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Und er macht sich durch uns auf, um ihnen diese Chance zu geben. Er will sie in seine ewigen Arme schließen und nach Hause holen. Darum lasst uns alle bedenken, was im 1. Korinther 3, Vers 16 steht. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und später in Vers 17 heißt es, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und in Epheser 1, 13 bis 14 heißt es, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Und in diesem Sinne lasst uns in gehorsamer Hingabe mit aller Demut und Freude dem Lob und Anbetung bringen mit unserem Leben, dem sie gebührt. Jesus.